Kurznachrichten. Schlagerfreunde, zum vierten Mal jährt sich das, was sie Massaker von Butscha heißen. Die von uns allen, und ich wiederhole, von uns allen, hochverehrte Dagmar Hen hat dazu einen Text verbreitet auf Russia Today. Ich möchte ihn weitergeben. Zuvor einordnend: Butscha, 25 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kiew, vor 2022 über 34.000 Einwohner. Das Massaker von Butscha wird mittlerweile als eine Reihe von russischen Kriegsverbrechen in der Stadt bezeichnet. 458 Leichen wurden gefunden, 419 trugen Anzeichen dafür, dass die Opfer erschossen, gefoltert oder erschlagen worden waren. Russland bestreitet die Beteiligung russischer Soldaten an den Folterungen. Wohl kann man sagen, dass das Massaker, wer auch immer, was auch immer, zum Anlass genommen wurde, nicht auf eine Verhandlungslösung verhandelt wurde, zu der Zeit bereits in Weißrussland zu setzen.
Und nun das Dossier.
Dagmar Hen. Früher ging das schneller, wenn solche Geschichten erzählt wurden. Die Brutkastenlüge hielt sich vom Oktober 1990 bis zum Januar 1992. Dann hat sie dann selbst die New York Times platzen lassen. Auch die berühmte Szene mit Colin Powell und dem Babypuder hatte eine Haltbarkeit von 2 Jahren. Dann gab es den Abschlussbericht der Iraq Survey Group, der für alle sichtbar machte, dass im Irak keine Massenvernichtungswaffen gefunden wurden. Aber Butscha ist heute bereits 4 Jahre alt und nach wie vor wird es erzählt wie am ersten Tag. Außenminister Johann Wadephul hielt es für nötig, nicht nur in den Kiewer Vorort zu reisen, um sich dort zusammen mit den anderen EU-Außenministern für ein Gedenkbildchen aufzustellen. Nein, er verfasste auch noch mit Schaum vor dem Mund einen Kommentar auf X. Butscha sei unter der Besatzung Russlands zur Hölle auf Erden geworden. Wohin auch immer Putins Russland geht, es bringt Kriegsverbrechen und Barbarei. Da wird ordentlich aufs Gefühl gedrückt, was auch die Tagesschau nachvollzieht und gleich zum Jahrestag der Befreiung von Butscha von Augenöffnen für die Gräueltaten titelt. Es muss eben nachgelegt werden, sonst verschwindet womöglich noch die Erinnerung angesichts all des neuen Elends. Selbst wenn das meiste davon, sei es die Schrecken im Gazastreifen oder der Mord an den iranischen Mädchen, auch in Deutschland kaum erwähnt wird. Was aber wirklich eigenartig ist am Bericht der Tagesschau, ist ein Bild, das zu sehen ist, eine Mauer mit vielen Namen. Namen sind genau das, was die Ukraine nie herausgerückt hat. Eine Liste der angeblich von russischen Truppen Ermordeten hat sie seit 2022 verweigert. Dabei wäre der erste erforderliche Schritt einer neutralen Klärung herauszufinden, um wen es sich jeweils gehandelt hat. Die Löcher, die von Anfang an in der Geschichte sichtbar waren, ich hatte das erste Video damals kurz nach seiner Veröffentlichung gesehen, wurden bis heute nicht gestopft. Aber das ist kein Problem, weil anders als 1992 und 2005 heute im Westen niemand mehr übrig scheint, der ein Interesse an der Aufklärung hat. Im Gegenteil, alle sind sie damit beschäftigt, das Narrativ wieder zu verstärken. Schließlich hängen so viele weitere Handlungen an dieser Geschichte: Sanktionen, Inflation, Deindustrialisierung, Milliardengeschenke an die Ukraine. Nicht einmal die Veröffentlichungen zum Ende der Verhandlungen in Istanbul drangen durch, dass der damalige Verhandlungsführer der Ukraine in einem Interview erklärte, es sei der britische Regierungschef Johnson gewesen, der diese Friedensverhandlungen kurz vor dem Abschluss zum Platzen gebracht und auf eine Fortsetzung der Kämpfe gedrängt hatte. Das hätte doch ein Nachdenken auslösen sollen. Der Rückzug der russischen Truppen aus Butscha erfolgte schließlich als Zeichen guten Willens im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen, die auffälligerweise nicht erwähnt werden, wenn jetzt überall vom Jahrestag der Befreiung von Butscha die Rede ist. Wofür es im Zusammenhang mit dem 31. März überhaupt keine Belege gibt, sind irgendwelche Opfer irgendwelcher Untaten, die tauchten erst am 1. April auf, obwohl ukrainische Truppen und sogar Abgeordnete davor in der Stadt waren, alle geübt im Umgang mit Handykameras, viele davon äußerst willig, Propaganda für die Ukraine zu machen. Also warum gibt es keine Aufnahmen angeblich tagelang auf der Straße liegender Leichen vom 30. oder 31. März? Es gab im Nachklang sogar einen Moment, der vorübergehend Hoffnung machte, es werde doch noch zu einer vernünftigen Betrachtung kommen. Italienische Forensiker, die eine Reihe der Toten untersuchen konnten, entdeckten Flechettschrapnelle, eine altertümliche Form, die nur in Granaten verwendet wurde, die in der russischen Armee schon abgeschafft wurden, in der ukrainischen aber noch in Gebrauch waren. Wenn man an 1990 und an 2003 zurückdenkt, wurden diese Geschichten auch damals in den Leitmedien verbreitet. Der Auftritt der Tochter des kuwaitischen Botschafters, die damals als Krankenschwester auftrat und von Babys erzählte, die aus Brutkästen gerissen worden seien, lief auch in den deutschen Hauptnachrichten zur besten Sendezeit, genauso wie später Paul mit dem berühmten Babypuder. Allerdings, im letzteren Fall, hatten es Zweifel etwas leichter, weil die Bundesregierung sich aus diesem Krieg weitgehend heraushalten wollte. Bei Butscha läuft das anders, weil Butscha das Fundament der gesamten Geschichte von der russischen Brutalität ist, der Moment, an dem das alte Bild des russischen Untermenschen reaktiviert wurde. So wie eben Kriegspropaganda gemacht wird, mit ganz viel Gefühl und eher wenig Verstand. Annalena Baerbock lieferte da als Außenministerin einen tränenreichen Auftritt. Wie gut, dass man nie groß über Odessa gesprochen, geschweige denn die Bilder und die Videos gezeigt hat, sonst wäre es schwierig geworden, den guten Ukrainer gegen den bösen Russen zu stellen, erst recht, weil Odessa dokumentiert ist wie kein anderes derartiges Verbrechen, während Butscha ohne eine internationale, unabhängige Untersuchung eine Behauptung bleibt. Und logischerweise ist das der stärkste Punkt überhaupt. Russland hatte von Anfang an eine solche Untersuchung gefordert. Weder die Ukraine noch die westlichen Staaten waren dazu bereit. Dabei hätte man Länder finden können, die tatsächlich neutral waren, in Asien beispielsweise. Wer hat einen Grund, eine solche Untersuchung zu fürchten? Oder andersherum, wäre eine russische Schuld belegbar, warum sollten die Ukraine und ihre westlichen Freunde eine solche Untersuchung ablehnen, wenn sie ihre Position doch gestärkt hätte? Aber vielleicht sollte man den Fokus 4 Jahre später eher auf den anderen Aspekt legen, auf die fehlende Aufklärung, auf die Beharrlichkeit, mit der heutzutage einmal etablierte Erzählungen aufrechterhalten werden, und auf den Mangel an wirklich neugierigen Journalisten, die sie in Frage stellen wollen. Da ist dann nicht nur die beständige Drohung im Weg, die praktischerweise Ende 2022 etabliert wurde. Gerade mit Blick auf den Ukraine-Krieg wurde § 130 Strafgesetzbuch um einen Absatz erweitert, der das Leugnen oder gröbliche Verharmlosen von Kriegsverbrechen unter Strafe stellt. Streng genommen hat er bisher zu keiner Verurteilung geführt, was auch schwierig ist, weil kein internationales Gericht ein Kriegsverbrechen bestätigt hat. Interessanterweise führte die Klage der Ukraine gegen Russland vor dem Internationalen Gerichtshof dazu, dass dort jetzt untersucht wird, ob nicht die Kriegsführung der Ukraine im Donbass den Tatbestand des Genozids erfüllt. Weit mehr ist es die Konformität, die die deutsche Medienlandschaft und ihre Mitarbeiter prägt, und die Empörungskultur. Denn es ist nicht nur so, dass eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben wird, ein gefühliger Aufreger nach dem nächsten und dazwischen keine ruhige, nüchterne Analyse mehr stattfinden kann. Auch die mediale Erinnerung verwandelt sich in eine lange Reihe von Erregungsmomenten, die so sehr in den Vordergrund geschoben wurden, dass sie inzwischen die Wirklichkeit zu definieren scheinen, wie man gerade erst bei der Fernandes-Geschichte erleben konnte. Früher war diese Sicht auf das Leben eingehegt zwischen Bild der Bunten und Frau im Spiegel. Es ist also nicht nur, dass niemand mehr da ist zu fragen, es ist auch kein Platz mehr da, an dem diese Fragen ihr Publikum finden könnten, zumindest nicht außerhalb der alternativen Medien. Das Problem dabei ist eine Art Einbindungskreislauf, wie er sich am besten bei Corona beobachten ließ. Wer auf die emotionale Überwältigung anspringt und danach handelt, also selbst beispielsweise Ungeimpfte beschimpft hat, ist weit genug involviert, um die Geschichte selbst weiter aufrechtzuerhalten, selbst wenn sie brüchig geworden ist, da die Erkenntnis einer Lüge aufgesessen zu sein und mit ihr kooperiert zu haben, Scham auslöst. Und kaum ein Gefühl vermeidet der Mensch so sehr wie Scham. Nicht einmal Schuld, denn Scham macht klein und hilflos. Das ist nicht kognitive Dissonanz. Es ist die Kleingeldversion eines Tricks, den schon die Nazis genutzt haben, beteilige möglichst viele, denn jene, die sich schuldig fühlen, stellen sich nicht gegen dich. Dieses Spiel funktioniert mit der Scham genauso gut. Am Anfang lässt man sich mitreißen, insbesondere wenn dann noch Lob und Anerkennung dafür herausspringen. Dann ist es das Problem, sich nach dem Eingeständnis des Irrtums ins eigene Gesicht sehen zu müssen, wobei man in diesem Zusammenhang nicht vergessen darf, dass die Corona-Hysterie ohne Pause in die Russen-Hysterie überging. Wie wird es all jenen gehen, die seit 4 Jahren davon überzeugt sind, dass Russen Barbaren sind, dass Putins Russland Kriegsverbrechen und Barbarei bringe, die nicht einmal russische Komponisten des 19. Jahrhunderts mehr aufgeführt sehen wollen, oder all jene, die bedingungslos den israelischen Genozid im Gazastreifen decken, wenn sie erkennen, wie weit sie vom Pfad der Menschlichkeit abgekommen sind? Nein, nicht Wadefuhl, das wäre wirklich unwahrscheinlich, aber all den Menschen, die diese Geschichte geglaubt haben. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen 1992 und heute. Oder gar zwischen 2005 und heute, schließlich gingen damals die Menschen gegen den Irakkrieg auf die Straße und nicht dafür. Noch ging man in Deutschland nicht für einen Krieg auf die Straße. Da gab es auch noch nicht die Art öffentlicher Bekenntniszwang, der mit Corona etabliert wurde. Da gab es noch nicht viel Scham zu fürchten. Das Ergebnis ist eine Endlosschleife. Die Behauptung des Jahres 2022 verfestigt sich zu einem Ritual, ein weiterer Anlass für einen Kotau. Dass nun das Datum 2 Tage nach vorn gezogen wurde, ist eher ein Versuch, das zeitliche Loch zu stopfen, das von Anfang an bei der Geschichte störte. Damit, dass nun dieses Gedenken etabliert wird, wird so getan, als sei alles endgültig klar und damit jeder Zweifel am Ursprung dieses Krieges beseitigt, als wäre die Behauptung über das, was in Butscha geschehen ist, Grund genug, Hunderttausende Tote zu rechtfertigen. Denn das ist es, worum es letztlich geht. Die Erzählung von Butscha war die Initialzündung für die Jahre danach mit ihren unzähligen Opfern. Johnsons Aufforderung, weiter Krieg zu führen, brauchte diese Untermalung. Erst auf diesen Bildern baute die ganze Propaganda auf, mit deren Hilfe Milliarden in den Geldwäscheapparat Kiew geschaufelt und fast eine ganze Generation ukrainischer Männer ausgelöscht wurde. Da ist Mitschuld bis hinunter zu all jenen, die Städte und Dörfer mit ukrainischen Flaggen behängten. Da wird Scham sein, wenn einmal die Fakten auf dem Tisch liegen, wenn es nicht mehr möglich ist, sich ihr zu entziehen, wenn der Kleinmut, das blinde Vertrauen und auch die Bereitwilligkeit, die eigene Menschlichkeit preiszugeben, weithin sichtbar werden und die alte Frage wieder auftaucht: Warum hast du mitgemacht? Jedes Jahr, indem die entsprechenden Fragen nicht gestellt, indem das Narrativ und das auf ihm beruhende Gemetzel fortgesetzt werden, macht die Last schwerer. Aber dennoch ist es unvermeidlich, der Tag kommt, an dem das alles wieder neu zur Hand genommen und geprüft wird. Und wenn sich die EU-Minister noch so brav in Reih und Glied stellen, um die Öffentlichkeit nochmal auf die Gründungserzählung ihres Lieblingskriegs einzunorden, die Uhr tickt. Dann werden alle Bilder von Butscha ihren Platz finden, neben der falschen Kinderkrankenschwester und Pauls Babypuder.
Das Dossier.
Morgen geht zur Kreuzigung, liebe Schlagerfreunde, Gründonnerstag. Nicht nur für uns alle, die wir uns hier versammeln, ein wunderbarer Tag. Auch ein besonderer Tag für Michael Main, der gerne Montag sein Plätzchen hat, hier in der kleinen Audiodatei.
Hallo, hier ist Michael Main, ihr hört Radio Marabu.
Michael Main am Montag. In eigener Sache gibt er nun seine Geschichte mit der LMU München zu Protokoll.
Hallo, hier ist Michael Main, ihr hört die kleine Audio.
Auch ich bekam in dieser Woche von ihm eine E-Mail. O-Ton Mayen, auf den Tag genau 24 Jahre nach der Berufung endet meine Laufbahn als Hochschullehrer an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er erinnert, der 28. März 2002 hat sich eingebrannt in mein Gedächtnis, ein Gründonnerstag und damit die letzte Ausfahrt in Richtung Professur. Der Ruf war schon 7 Monate vorher gekommen, aber das Ministerium ließ sich Zeit, die Akten, meine Vergangenheit, nicht zuletzt das Studium am Roten Kloster Leipzig, der Kaderschmiede für die Propagandamaschine der SED, kann man so einen an die LMU München holen, schon damals als beste deutsche Universität gehandelt und auch in der Medienforschung Spitze. Was macht das mit den jungen Leuten? Das Ende ähnelt dem Anfang. Am 28. März hat mir die LMU per Postzustellungsurkunde mitgeteilt, dass sie mich zum Monatsende in den Ruhestand versetzt. Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Mein ist schon seit einer Weile krank. Datum und Ablauf werden meinen guten Geistern gefallen, genau wie das Datum über diesem Text. Könnte ein Scherz sein, ist es aber nicht. Mein freut sich jetzt auf das, was kommt. Lieber Michael, alles Gute auch von mir und der kleinen Audiodatei. Ostern 2026 steht an und es ist eine gute Tradition, dass Radio Marabu Ostern auf Kurzwelle sendet. Morgen geht's los. Ostern 1984 begannen wir mit unseren Kurzwellenausstrahlungen.
Radio Marabu. Seit 1984 im Äther.
Hier die Sendezeiten.
Marabu auf Kurzwelle.
Liebe Schlagerfreunde, liebe Osterhasen, da sind wir wieder. Radio Marabu Ostern 2026 auf Kurzwelle. Ich dränge auf die Termine. Freitag, 3. April, Karfreitag. 3.955 Kilohertz, 21 Uhr und dann nochmal 23 Uhr, 6.070 Kilohertz, 20 bis 22 Uhr, 96.70 Kilohertz, 11 bis 13 Uhr, am Sonnabend, dem 4. April, 3.955 Kilohertz, 21 bis 22 und 23 bis 24 Uhr, 6.070 Kilohertz, 18 bis 20 Uhr und 96.70 Kilohertz, 10 Uhr bis 12 Uhr, am Ostersonntag, 39.55 Kilohertz, 18 bis 20 Uhr, 6.070 Kilohertz, 13 bis 15 und 96.70 Kilohertz, 12 bis 14 Uhr und am Ostermontag, 6. April, 39.55 Kilohertz, 18 bis 20 Uhr, 60.70 Kilohertz, 10 bis 12 Uhr, 96.70 Kilohertz, 15 bis 17 Uhr. Eure Empfangsberichte an uns, Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Bern, Deutschland.
Marabu auf Kurzwelle.
In den Interviews mit Dagmar Gelbke, Frank Schöbel, dem Journalisten Ulrich Heiden gibt es eine Hommage auf das Pop-Duo Dollar. Kommt Sonntag auch hier in der kleinen Audiodatei. Und für alle Anhänger der Stereophonie wird das Ganze heute auch auf die Webseite www.radiomarabu.de gestellt. Neue Musik von Paul McCartney, Neil Diamond, Lou Gramm ist dabei. Auch Albert Pride, ein junger russischer Disco-Künstler. Marabu auf Kurzwelle, Ostern 2026. Ostern auch Zeit für die Friedensfreunde.
Hallo, ich bin Tino Eisbrenner und ihr hört Radio Marabu.
Tino war gestern in Bergen auf Rügen. Die Verwandtschaft zählte um die 500 Leute. Auch Uwe Steimle war da und der Bürgermeister von Hiddensee. Was macht die Mobilisierung für Ostermärsche so schwierig, fragt die junge Welt. Tageszeitung. Jutta Kausch-Henken erklärt, sie ist aktiv in der Initiative Nie wieder Krieg, die Waffen nieder. Eine der Moderatorinnen der Friedenskoordination Berlin. Nicht zuletzt ob der Diskussion um die US-Airbase Rammstein ist sie optimistisch, die Teilnehmerzahlen würden sich erhöhen. Aber auch, viele Menschen sind resigniert, müde. Viele haben mit der Alltagsbewältigung schon genug zu kämpfen. Außerdem werden wir erfolgreich kriegstüchtig gemacht. Der Russe stehe vor der Tür und gegen den müssten wir uns wehren. Das ist die Begründung für Hochrüstung und Militarisierung und wird von vielen geglaubt. Außerdem ist die Friedensbewegung ideologisch zersplittert und verschwendet sehr viel Kraft auf interne Auseinandersetzungen und Abgrenzungen. Es gibt neue Gruppen und Initiativen, Menschen, die beispielsweise zu Corona-Zeiten politisiert worden waren und für die Bewahrung der Demokratie auf die Straße gegangen sind, sind nun Teil der Friedensbewegung. Was kann man entgegensetzen, fragt Junge Welt. Mark Bebenroth. Antwort: nicht aufgeben. Die brutale imperiale Politik Trumps wird von der deutschen Regierung geduldet oder gar aktiv unterstützt. Unsere Hauptaufgabe ist, über die Schweinereien zu informieren und sie einzuordnen. Auch erklärt Jutta Kausch-Henken: wir werden oft gefragt, warum ist die Friedensbewegung so klein? Sie meint, wir stehen einer mächtigen, kriegsbereiten Lobby gegenüber, die für die Notwendigkeit von Aufrüstung und einer Verteidigung gegen einen demnach in Kürze bevorstehenden russischen Angriff all ihre Mittel einsetzt. In der öffentlichen Wahrnehmung ist das Engagement für Frieden kaum vorhanden. Auch kritisiert sie die Medien. Wir werden bewusst nicht zur Kenntnis genommen. Die Politik der Regierung ist so auf Kriegsvorbereitung ausgerichtet, dass sie den öffentlichen Diskurs durch ihre Medienpolitik immer weiter einschränkt. In den Medien gibt es nur noch die Wiedergabe der Staatsmeinung. Social Media könnten eine Lösung sein, dafür müsste man sie aber beherrschen. Das erfordert Zeit. Vorstellen möchte ich den Aufruf Frieden. Russland ist nicht unser Feind. Mir. Aktiv hier Christiane Reimann.
Auf den Abschusslisten der Angriffskriegsobristen stehen die Friedensextremisten.
Ihr Aufruf. Russland soll unser Feind sein. Dieser politischen und medialen Vorgabe widersprechen wir. Feinddenken macht dumm und vereist das Herz. Wie immer Einzelne die aktuelle russische Politik bewerten, Russland ist unser europäischer Nachbar und wird es immer bleiben. Wir wollen in Frieden gut mit ihm zusammenleben. Vor 85 Jahren, am 22. Juni 1941, hat Deutschland die Sowjetunion überfallen. Wehrmacht und SS haben dort barbarisch gewütet. Dieses Kapitel der deutschen Geschichte wird weitgehend mit Schweigen übergangen. Wir schauen hin, wir vergessen nicht. Heute soll Deutschland wieder kriegstüchtig werden gegen Russland. Auf Russland zielen auch die US-amerikanischen Mittelstreckenraketen, die auf deutschem Boden stationiert werden sollen. Ob ein möglicher Krieg mit ihnen oder mit deutschen Soldaten geführt wird, unter dem Dach der NATO oder von einer Koalition der Willigen, er wäre ein erneutes Menschheitsverbrechen. Dieses Mal mit der Gefahr, uns alle zu vernichten, dagegen leisten wir Widerstand. Wir wollen den Reichtum und die Schönheit unseres Kontinents in Geschichte und Kultur erhalten und leben. Dafür sparen wir mit Bertolt Brecht. Anmut, nicht noch Mühe. Leidenschaft, nicht noch Verstand. Kriegstüchtig? Nicht in unserem Namen. Viele Menschen, Gruppen und Initiativen sagen bereits, kriegstüchtig gegen Russland nicht in unserem Namen. Lasst uns bundesweit unter dem Dach einer gemeinsamen Webseite und mit einer deutsch-russischen Politik- und Kulturkundgebung sichtbar machen. Wir sind viele. Unterstützt die Initiative mit eurer Unterschrift. Hier die Homepage russlandistnichtunserfeind.de. Interessantes schreibt Jens Berger in den Nachdenkseiten. Strategiewechsel. Bundesregierung fordert US-Truppenauszug aus Deutschland. Bis Ende 2027 soll der US-Militärstützpunkt Ramstein in die zivile Nutzung überführt werden und die rund 35.000 in Deutschland stationierten US-Soldaten sollen das Land verlassen. Eckpunkte einer sicherheitspolitischen Richtlinie, an der Union und SPD seit einiger Zeit arbeiten. Man wolle dem spanischen Beispiel folgend ein Zeichen gegen die Vereinnahmung Europas in die kriegerische Außenpolitik der USA setzen. Das Papier wurde geleakt. Man kann es auch sehen, so Jens Berger, als Strategie zur Bekämpfung der AfD. Statt AfD-Forderungen reflexhaft abzulehnen, will man sie nun proaktiv übernehmen. So der AfD im Vorfeld der nächsten Bundestagswahlen die Themen wegnehmen. Tino Chrupalla hatte ja am vergangenen Wochenende gefordert, die US-Truppen müssten Deutschland verlassen. Friedrich Merz dazu, Zitat, wenn wir der AfD das Wasser abgraben wollen, müssen wir ihre Themen besetzen, bevor sie es tun. In diesem Fall heißt das, wir prüfen ernsthaft den Abzug der US-Truppen und die Schließung von Ramstein, nicht weil wir es für richtig halten, sondern weil es politisch notwendig ist.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Danke, Svetlana.
Aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.
Lars Klingbeil, SPD.
Das ist richtig.
Wenn die Realität erfordert, dass wir Positionen übernehmen, die wir gestern noch für falsch hielten, dann ist das eben der Preis der Demokratie. Unserer Demokratie, ergänze ich gerne. Und unkommentiert von Jens Berger lese ich noch den unglaublich dummen und geschichtsvergessenen Satz Lars Klingbeils. Einst kamen die Amerikaner, um Deutschland vom Faschismus zu befreien. Nun müssen sie gehen, um Deutschland vor dem Faschismus zu retten. Das waren die Sowjetsoldaten, die uns vom Faschismus befreiten. Und wir können uns heute nur vom Faschismus befreien, wenn wir vom Antikommunismus Abstand nehmen.
And we will make America great again.
Die USA sind faschistisch nicht. Das sind einfache Ganoven, lest Bertolt Brecht, Arturo Uy. Angeregt von mir am Donnerstag, dem 2. April 2026. Vergesst nicht, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.
Es scheint, als würde die Brandmauer gegen die AfD Risse bekommen.
Aus welchen Gründen auch immer. ARD, Deutschland trennt. Nur noch 15% der Deutschen sind zufrieden mit der Bundesregierung. Der schlechteste Wert für Schwarz-Rot. Spitzenpolitiker verlieren Rückhalt. AfD gewinnt an Zustimmung.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab. Israel und der Iran fliegen weiterhin Luftangriffe gegeneinander.
Danke, beste Svetlana. Donald Trump sieht die US-Ziele im Iran fast erreicht. Israel meldet Raketenangriffe. Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat eine Annexion des Südlibanons durch sein Land ausgeschlossen. Der Iran verurteilt US-Forderungen als maximalistisch und irrational. New York Times schreibt, der Iran will laut Geheimdiensten keine substanziellen Verhandlungen. Tja, sie wissen, was sie wollen im Iran. Irans Präsident Masoud Pezeshkian schreibt einen offenen Brief an die US-Amerikaner. Zitat, das iranische Volk hegt keine Feindseligkeit gegenüber anderen Nationen, einschließlich der Menschen in Amerika, Europa oder den Nachbarländern. Selbst angesichts wiederholter ausländischer Interventionen und Druckausübung im Laufe ihrer stolzen Geschichte haben die Iraner stets klar zwischen Regierungen und den von ihnen regierten Völkern unterschieden. Dies ist ein tief verwurzeltes Prinzip in der iranischen Kultur und im kollektiven Bewusstsein, keine vorübergehende politische Haltung.
Nikolausi.
Die Perser, ein Kulturvolk.
Zudem sind auch die Spritpreise deutlich gestiegen.
Aber nur einmal am Tag, liebe Svetlana. Ich sehe ein Bild einer Tankstelle Eschborn. Diesel 2,91 Euro. Die Inflationsrate springt im März auf 2,7%. Unabhängig erfreut sich die Tagesschau an Schlägen gegen Russlands Ölexporte. Die Bundesbank berichtet, Deutschland reißt erneut die Maastricht-Kriterien.
Inflation.
Every day, all day long.
Das Erlebnis. Inflation. Inflation.
Schlecht geht's unserem Buckelwal. Er macht schlapp vor der Insel Pöhl. Mittlerweile geht man davon aus, dass das Tier verstirbt. Im Bericht ganz interessant. Warum gibt es in letzter Zeit gefühlt so viele Strandungen? Wo man Klimawandel erwartet, formuliert man Sonnenstürme. Aktivitäten der Sonne sind auch wichtig beim Kurzwellenempfang. Nicht vergessen, Ostern 2026, Radio Marabu auf Kurzwelle. Auf die Sonne haben wir nämlich hier von der Erde aus überhaupt keinen Einfluss.
Lass die Sonne.
Lernen mit Schlager, Bericht der Tagesschau ist gemeint und noch Mondmission Artemis 2 erfolgreich gestartet.
Hier bei uns auf dem Mond steht ein Auto.
Lernen mit Schlager, Nina, der Mondsong.
E.T. zu Haus telefonieren.
Über Ostern, Sonne, Wolken, dann wird's mal richtig warm, danach wieder unbeständiger.
Fröhliche, fröhliche, früh, früh.
Ostern!
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music.
Radio Marabu.